Liebe Gemeinde von unserem Herrn Jesus Christus, wir haben gehört, wie Maria Magdalena, Maria von Magdala, die erste war, die Jesus gesehen hat, nachdem er auferstanden ist. Sie hat die vornehme Aufgabe gehabt, sozusagen die erste Evangelistin zu sein. Sprich, die erste Trägerin von der guten Botschaft. Der Herr ist auferstanden. Man könnte denken, ja, die Frau, das war eine Pionierin, eine Heldin vom Glauben. Sie hat verstanden, sie hat gewartet und beim leeren Grab ausgekarrt, bis Jesus sich gezeigt hat. Sie war unter dem Kreuz dabei, wo Jesus daran gegangen ist und gestorben ist. Aber sie hat die Hoffnung nicht verloren, hat Jesus geglaubt, als er gesagt hat, dass er wieder zum Leben wird auferstehen. Und jetzt ist ihre Hoffnung und ihr Ausharren belohnt worden. Liebe Gemeinde, so war es nicht. Die Maria aus Magdala war eine treue Anhängerin von Jesus. Sie hat ihn durch dick und dünn begleitet. Sie war dort, wo er gestorben ist. Sie hat alles miterlebt. Aber an dem Sonntagmorgen ist sie nicht in freudiger Erwartung zum Grab gegangen, wo sie ihn am Freitagnachmittag bestattet haben. Sie ist hergegangen, um Jesus die letzte Ehre zu erweisen. Sie hat den Leichnam von Jesus mit gut schmeckendem Öl einreiben, so wie es damals Sitte war. Aber der tote Körper von Jesus war weg. Die Maria war trostlos. Für Menschen ist es wichtig, einen Ort zum Trauern zu haben. Nicht umsonst haben wir Grab und Friedhof, sogar mitten im Dorf, bei uns vor der Kirchentüre. Das sind Gedenkstätten. Es sind Orte, wo die Hinterbliebenen Halt und Trauer bieten. Und jetzt ist der Maria auch dort Trost genug. Sie hat vermutet, dass die Römer oder die jüdischen Anführer den Leichnam von Jesus entwendet haben. Aber nicht im Entferntesten hat sie daran gedacht, dass Jesus auferstanden sein könnte. Die Maria war völlig aufgelöst. Jetzt ist sie vor der leeren Grabhöhle stehen geblieben und hat bitterlich brüllt. Aber an diesem Sonntagmorgen sind ihr aus zwei verschiedenen Richtungen die gleiche Frage gestellt worden. Frau, warum weinst du? Als Leser sind wir eine Stunde. Auf einmal sind zwei Engel in dem leeren Grab, wo vorher niemand war. Die Maria scheint das aber nicht gross zur Kenntnis zu nehmen. Sie hat nur eines im Sinn, der Körper von ihrem geliebten Jesus. Ist er vielleicht doch noch im Grab? Und sie sagt, sie haben meinen Herrn weggeschafft, ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nachher schaut sie zurück. Wenn er nicht im Grab ist, ist er vielleicht noch einmal draußen hergerührt worden. Wer weiß? Aber nicht im Grab, sondern hinter ihr steht Jesus. Wen suchst du? Ergänzt sie die Frage, wo sie schon von den Engeln gehört hat. Die Maria nimmt nicht wahr, wer er ist und meint, es sei der Gärtner. Sie sagt, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, dann sag mir bitte, wo er jetzt liegt. Dann werde ich ihn holen. Jesus ist für Maria von Magdala alles gewesen. Ihre ganze Existenz hat sie an ihm festgemacht, nachdem er sie von 7 Dämonen befreit hat. Ohne ihn ist sie nichts gewesen. Und mit dem Tod von Jesus ist ihr der Boden unter den Füßen weggerissen gewesen. Sie ist völlig fixiert darauf gewesen, jetzt mindestens die sterblichen Überreste von Jesus noch zu finden, um wieder einen gewissen Halt im Leben zu haben. Als sie sich am Sonntagmorgen früh aufgemacht hat, hat sie in ihren kühnsten Träumen damit gerechnet, dass sie an dem Morgen die vertraute Stimme von ihrem geliebten Jesus wird hören, wo sie beim Namen ruft. Maria, sagte Jesus. Und mehr hat es für Maria nicht gebraucht. Sofort hat sie gewusst, wer sie vor sich hat und hat gerufen, mein Meister, mein Lehrer. Maria ist zu Füßen von Jesus gefallen, so lesen wir es in einem anderen Evangelium, und hat seine Füße genommen, hat ihn umklammert. Sie hat ihr das Glück kaum fassen können. Nie mehr wird sie Jesus loslassen, damit er nie mehr verschwindet. Jetzt hat sie ihn endlich wieder. Der Herr soll immer für immer bei ihr bleiben. Aber Jesus hat andere Pläne gehabt. Fass mich nicht länger an, hat er zu ihr gesagt. Ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sage ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Jesus hat nicht wollen, dass Maria sich auf seine körperliche Gegenwart fixiert. Nachher hat er sich von den Jüngern anlangen lassen. Also es war nicht so, dass er als Auferstandener nicht berührt werden durfte. Er ist zu den Jüngern und der Thomas hat sogar seine Wunde an den Händen und in den Seiten angelenkt, weil er nicht wollte glauben. Jesus ist wichtig, dass seine Jünger verstehen, dass er wirklich körperlich auferstanden ist. Er war kein Geist, auch keine Halluzination. Sie haben mit Jesus gegessen. Aber nach der Auferstehung von Jesus hat es eine Veränderung in der Beziehung von ihm zu seinen Jüngern gegeben. Vorher haben sie mit Jesus Tag und Nacht geteilt. Sie waren unterwegs mit ihm. Sie waren am Tisch mit ihm. Sie haben seine Stimme gehört, haben ihn vielleicht sogar umarmt. Aber die Zeit war jetzt vorbei. Er war nicht mehr Tag und Nacht mit ihnen unterwegs gewesen. In diesen 40 Tagen, bevor Jesus dann zurück zum Vater im Himmel gegangen ist, an Ufer, hat Jesus seine körperliche Gegenwart bei den Jüngern auf ein paar einzelne Begegnungen beschränkt. Und Jesus hat seine Jünger so vorbereitet auf die geistliche Gemeinschaft, die er mit ihnen haben würde, wenn er zurück beim Vater ist. Die Maria hat in dem Moment müssen verstehen, der eigentliche Abschied von Jesus kommt erst noch. Das Kreuz war vorübergehend, aber wenn er zum Vater in den Himmel geht, dann wird sie ihn nicht mehr sehen. Von dort ist er gekommen, dort hat er müssen zurückkehren. Und für seine Jünger war das Beste, was ihnen passieren konnte. Und das wird deutlich in der Aussage von Jesus: Geh zu meinen Brüdern, sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Mit dieser Aussage macht Jesus eine klare Unterscheidung zwischen ihm und seinen Jüngern. Und gleichzeitig stehen sie ihm näher als jemals zuvor. Einerseits betont er die hervorragende Stellung. Es ist sein Vater. Seine Beziehung zu Gott Vater ist einzigartig. Jesus ist einzigartig als Sohn mit dem Vater verbunden. Er ist der Sohn. Es ist sein Vater. Und andererseits ist Jesus seinen Jüngern näher wie nie zuvor. Er hat sie seine Brüder genannt, seine Geschwister. Obwohl das bereits vor Ostern ein bisschen durchgeschimmert hat, dass es einmal dazu könnte kommen, ist das erste Mal, dass Jesus seine Jünger, seine Nachfolger, Brüder und Schwestern nennt. Bisher hat er das Höchste, was er hatte, ist Freunde gewesen. Ihr seid jetzt meine Freunde, darum sage ich euch, was passieren wird. Aber jetzt sagt ihr seid meine Brüder. Jetzt sagt er, Gott ist auch euer Vater. Und er kommt seinen Jüngern entgegen und setzt sich mit ihnen auf die gleiche Stufe, wenn er als Mensch gewordener Gott von seinem Vater als meinem Gott redet und euren Gott. Liebe Gemeinde, was hat denn die Geschichte mit uns zu tun? Ich möchte mich auf 3 Beobachtungen beschränken. Erstens, nur durch den auferstandenen Jesus werden wir zu Kindern von Gott. Es ist durch den Tod und die Auferstehung von Jesus, dass auch wir Kind von Gott sein können. Jesus nimmt uns mit inne in die Beziehung von Vater und Sohn, die er seit Ewigkeit hat. Es führt kein Weg an ihm und seiner Auferstehung vorbei. Entweder ist man durch Jesus ein Teil der Familie Gottes und kann miteinander beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Oder man ist Gott fremd und kennt ihn nicht wirklich. Ganz am Anfang vom Evangelium hat der Apostel Johannes erklärt, dass Gott denen, die Jesus aufnahmen, das Recht verlieh, Kinder Gottes zu sein. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Bei der Auferstehung geht es nicht darum, das Richtige zu wissen, sondern das ist eine persönliche Einladung zum Glauben. Jesus hat seine Auferstehung nicht inszeniert. Als wahrer Gott hätte er die Macht gehabt, die Herrscherklasse dieser Zeit zusammenzurufen. Hätte ich sagen, Pilatus, bitte, daher und führende Männer der Juden, bitte da an. Der Kaiser kann ja auch noch kommen, wenn wir schon dran sind. Und dann am Sonntagmorgen, wenn er das Grab sprengt und mit Macht aus dem Grab heraustritt, sind da all die Herrscherklasse der Welt versammelt und können amtlich bestätigen, dass Jesus wirklich lebt. Aber auf all das hat Jesus verzichtet. Ihm ist es um die persönliche und glaubensvolle Begegnung mit seinen Jüngern gegangen. Jesus hat sich zuerst einer aufgelösten Frau gewidmet, die vor den Menschen völlig unbedeutend war. Und er ruft sie beim Namen. Maria. Und so handelt Jesus auch heute. Er geht nicht zuerst zu den Einflussreichen und Mächtigen, die die Weltgeschehnisse bewegen, sondern Jesus widmet sich den Verzweifelten, den Einsamen, denen, die von den Menschen verachtet sind. Er nimmt sich Zeit für die, die ein zerbrochenes Herz haben, und er ruft sie beim Namen. Benjamin. Vreni, Silas, Maria. Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen, niemand wird sie mir aus den Händen reißen. Und so kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Was die Jünger von Jesus auszeichnet, ist ihre Liebe zu ihm. Die Maria von Magdala war vor den Menschen unbedeutend gewesen, aber etwas hat sie vor Gott ausgezeichnet und sie von allen anderen Menschen unterschieden. Und das kommt in unserem Text so wunderschön zum Ausdruck. Das ist ihre glühende Liebe zu Jesus. Liebe Gemeinde, ihr Blick war trübt, ihr Glaube schwach. Sie hat Jesus am falschen Ort gesucht, unter den falschen Voraussetzungen. Und dort, wo sie ihn dann erkannt hat, hat sie ihn in der falschen Art festhalten. Wenn das eine Prüfungssituation in der Schule gewesen wäre, dann wäre Maria glorreich durchgerasselt. Sie hätte es null gehabt. Aber Jesus hat ihr Herz gekannt. Er hat gewusst, dass ihr Ausruf Rabuni, mein Meister, dass der aus tiefstem Herzen gekommen ist. Und diese Frau hat er sich ausgesucht als die erste Evangelistin. Sie war die, die den anderen Jüngern, den Apostel, der die Gemeinde begründet, die Botschaft mitgeteilt hat. Jesus lebt. Er wird aber noch zu seinem Vater müssen zurückkehren, zu seinem Vater und unserem Vater im Himmel. Und auch uns bezeugt Maria von Magdala als Augenzeugin. Zusammen mit vielen anderen, die damals dabei gewesen sind und ihn gesehen haben. Ich habe den Herrn gesehen. Liebe Gemeinde, für die Jünger von Jesus ist eine herausfordernde Zeit gekommen, wo Jesus sie darauf vorbereitet hat, dass er in Zukunft nicht mehr körperlich unter ihnen wird anwesend sein. Sie müssen lernen, Jesus nachzufolgen und ihn zu lieben, obwohl sie ihn nicht sehen. Und wir stehen vor der genau gleichen Herausforderung. Wir lieben ihn, obwohl wir ihn noch nie gesehen haben. Und wir glauben an ihn, obwohl wir ihn auch jetzt nicht sehen. So bringt es der Apostel Petrus in seinem Brief auf den Punkt. Und darum, ohne weitere Worte dazu zu verlieren, die Frage an dich. Liebst du Jesus? Wenn du an deiner Liebe zu Jesus zweifelst, dann bitte ihn darum, dass er dich mit Liebe zu ihm möge erfüllen. Lass nicht locker, weil der, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbittet oder erdenken und mit seiner Kraft in uns wirkt, der wird unsere Bitte nicht unbeantwortet lassen. Amen.